Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel, freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass wir auf die Themen des Tages schauen. Und ich muss sagen, sorry Gerd, der 80. war halt gestern und nicht heute, Gerd Schröder, der 80. Geburtstag. Insofern, Albrecht von Lucke, wollen wir es belassen? Er hat ja schon Rosen von Putin bekommen, offenbar.
Ja, er wird es so derartig verschmerzen können, nachdem es heute Abend noch eine Dokumentation in der ARD gibt, die ihm gewaltig versucht, auf den Zahn zu fühlen. Aber eigentlich doch ihm wieder ein weiteres Mal. Ein großes Podium, ein großes Window of Opportunity, ein Fenster der Möglichkeiten bietet. Nein, Schröder freut sich sehr über die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird. Da hat sich ein zweites Mal seine Handlangerei für Putin bezahlt gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige bin, um kritische Fragen zu Gerhard Schröder zu stellen. Mir wurde ja heute schon in einem befreundeten Podcast, schöne Grüße an dieser Stelle an Micky Beisenherz und Niki Hassania, vollkommen zu Recht unterstellt, ich hätte diesen King, einer der letzten Friends of Gerd zu sein, der sogenannten Frogs. Sie gucken skeptisch.
Ja, das ist, ich hatte es jetzt vielleicht falsch verstanden. Sie wurden dazugeschlagen. Das ist ja nun eine Infamie sondergleichen. Ich meine, dann können Sie aber von Glück sagen, Sie sind jedenfalls offensichtlich nicht geladen, ich hoffe es jedenfalls, nicht geladener gewesen der exklusiven Festivitäten, die Herr Schröder gemeinsam mit Sigmar Gabriel, Herr Benneter, Otto Schily und dem ganz natürlich großartigen Künstler, der ihm ja gerade noch ein Fenster spendiert hat in der Hannoverschen Kirche. Also all diesen engen Freunden, ich glaube, da sind sie dann doch nicht dabei. Also ich würde sie exkulpieren. Ich glaube, sie müssen sich diesen Begriff Frogs von Micky Beisenherz nicht annehmen lassen.
Es kommt wahrscheinlich daher, dass ich immer noch mal wieder eine gewisse Faszination für einen Politikertypus gefunden habe, der halt im Positiven gesprochen etwas Unbeirrbares hat und eine gewisse Nonchalance. Aber ich kann mich auch derart entschuldigen. Ich bin wahrscheinlich auch allein deswegen nicht dabei, dass ich viel zu jung bin für diese Runde, die Sie da gerade aufgezählt haben. Und ich habe mal auf einem Marktplatz in Niedersachsen, wo ich ja herkomme, als Schülersprecher den Satz gesagt, dieser Mann darf nie Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Da hat er uns nämlich gerade als Ministerpräsident die Bildung so zusammengespart. Aha. Also insofern, es ist ja alles anders gekommen. Er hat jetzt den 80. Geburtstag. Ich würde sagen, wir machen so wie Bundespräsident und andere. Man gratuliert natürlich formal und alles andere überlassen wir dann nochmal weiter in den Geschichtsbüchern, okay?
Ihre Gratulation soll genug sein. Auf meine wird er nicht warten. Sie ist ihm viel zu unwichtig. Und ich glaube, wir sollten uns damit, Schröder gesprochen, nicht selbst zu wichtig nehmen und überhöhen. Lassen wir den Gerd da feiern, wo er ist.
Das tun wir. Albrecht von Lucke ist mein Gast hier. Und wir haben natürlich auch Themen des Tages, die es heute wirklich mit Blick auf diesen Montag zu besprechen gibt. Wir sprechen über die Bundeswehr in Litauen und den Preis der Freiheit, den wir zu zahlen bereit sein müssen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Boris Pistorius hat heute früh um 8 Uhr ein Vorabkommando losgeschickt.
Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Flug nach Vilnius. Vielen Dank für Ihren Einsatz, vielen Dank für die Freiwilligkeit, für den Pioniergeist, den Sie damit zeigen. Alles Gute und passen Sie auf sich auf.
Passen Sie auf sich auf, nämlich in Litauen. Dorthin geht dieses Vorabkommando. Soldaten, die laut Minister Neuland betreten, denn in der Tat, das ist die Vorhut der geplanten Kampfbrigade, die in Litauen die NATO-Ostflanke im Ernstfall gegen einen russischen Angriff verteidigen soll. Es geht um die Stationierung von bis zu 5000 deutschen Soldaten dauerhaft und das gab es so in dieser Art und in dieser Beständigkeit noch nie. Albrecht von Lucke ist bei mir Jurist und Politikwissenschaftler. Passt das für Sie zum Bild des ja immerhin seit langem beliebtesten Politiker des Landes, einer, der eben jetzt auch mal wieder zeigt, er handelt?
Ja, absolut. Und der handelt ja nicht alleine. Das ist ja natürlich mit Olaf Scholz, dem Kanzler, abgesprochen. Und es ist in der Tat eine Tätigkeit, eine Aktion, die weit über das hinausgeht, was die Bundeswehr bisher geleistet hat. Wir müssen uns bewusst machen, bisher waren das immer periodische Einsätze in den verschiedenen Staaten, auch gerade an der NATO-Seite, NATO-Ostflanke. Aber jetzt geht es ja darum, eine dauerhafte Brigade einzusetzen. 5600 Leute umfasst eine Brigade, ist eine Menge Material und zwar, also Menschenmaterial, so darf man es nicht nennen, Menschenpersonen, die dauerhaft da bleiben sollen.
Aber auch Material.
Material also, in der Tat, das kommt eben beides zusammen. Und wenn man die Töne jetzt hörte, auch von Eva Högel heute, der Wehrbeauftragten, dann merkt man, wie sehr das überhaupt ernst genommen wird, was damit einhergeht. Denn das, was Pistorius gerade auch sagte, das ist eine Vorhut. Das ist nur die Erforschung gewissermaßen, um dann das einzurichten, was es alles braucht. Station, übrigens dann auch Kindergärten, all das, was damit einhergeht. Aber natürlich, wie Sie sagten, das Material natürlich auch in kampftechnischer Hinsicht. Und das ist das, was die Bundesregierung versprochen hat. Und was natürlich die Frage aufwirft, wie wird das dann finanziert und wer steht dahinter?
Ja, Sie haben Eva Högel angesprochen, die hat heute Morgen in der ARD im Morgenmagazin ein Interview gegeben und hat nämlich genau diese Frage aufgeworfen, die Wehrbeauftragte des Bundestages.
Das ist das Leuchtturmprojekt der Zeitenwende, die Brigade in Litauen. Und das muss dann auch im Bundeshaushalt abgebildet werden. So rausschneiden aus dem Bundeshaushalt, wie er gegenwärtig ist, das wird nicht funktionieren. Und diese Brigade muss, ich betone das nochmal, alles haben, was sie braucht. Infrastruktur, Personal und Material.
Sagt die Wehrbeauftragte des Bundestags, kann man nochmal kurz einen Einschub machen, das ist genau auch ihr Job, dass sie nämlich im Bundestag dafür sorgt, dass es der Bundeswehr gut geht. Ich verkürze mal.
Natürlich.
Damit macht sie aber auch, sie als Sozialdemokratin vielleicht besonders pikant, natürlich eigentlich letztendlich auch nochmal ein größeres Thema auf. Alles das, was wir da ausgeben, können wir natürlich anderswo nicht ausgeben oder müssen es viel mehr sparen.
Ja, absolut. Und zwar gleich in zweifacher Hinsicht. Erstens ist es ja auch ein Material, was der gegenwärtigen Bundeswehr vielleicht auch ganz gut zu Gesicht stünde. Wir müssen uns erinnern, vor 2 Jahren die großen Aussage des Generalinspekteurs des Heeres, wir sind blank. Die Bundeswehr selber ist hoch defizitär. Defizitär im Sinne der Ausstattung, nicht des Geldes. Das landet dann irgendwo, aber es ist offensichtlich bisher nicht an den Platz angelangt, wo es produktiv geworden wäre. Das ist das eine große Problem. Und natürlich, was Eva Högel hier sagt, ist eine gewisse Vorschau auf die Verteilungskämpfe, die wir jetzt erleben werden mit Blick auf den Bundeshaushalt 2025. Aber eines scheint mir klar zu sein. Alle in der Regierung, über alle Grenzen hinaus, wissen ganz genau, das ist ein solches Renommierprojekt. Man hat sich darauf eingelassen, die NATO so zu unterstützen wie bisher noch nie. Dafür muss das Geld da sein. Die Frage ist nur, mit dem schönen Begriff, Frau Högel sagte das, wo das andere abgebildet wird. Ja? Mhm. Also wo werden die anderen Gelder herkommen. Und da ist natürlich der ganz große Streit vor allem zwischen den Grünen im Gange, die ja einen unternehmerischen Staat sich wünschen. Robert Habeck, der die Vorstellung hat, wir brauchen Transformation, übrigens unterstützt von vielen, vielen Ökonomen, auch durchaus wirtschaftsnahen Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, ja, der Staat muss investieren, Anschubinvestitionen leisten, damit die Privaten selber investiv tätig werden. Und natürlich dann die schwarze Sparlogik von unserem Finanzminister, Christian Lindner, der sagt,
die gelb-schwarze
Sparlogik, der da sagt, Schuldenbremse wird von mir nicht angefasst. Das ist der große Streit.
Er hat jetzt ja, Christian Lindner, jetzt die Tage, gestern Abend saß er dann auch bei Karin Mioska, ja im Prinzip einfach nochmal als gesetzt gegeben, an diese Schuldenfrage, an die Schuldenbremse gehen wir nicht ran bis zur Bundestagswahl. Und dann, liebe Wählerinnen und Wähler, dann mögt ihr bitte entscheiden, wie ihr entsprechend Parteien mit Mehrheiten ausstatten wollt, die das wollen oder die das eben nicht wollen. Bin ich auch mal übrigens sehr gespannt, ob das dann wirklich zu dem großen Wahlkampfthema wird. Aber das sind natürlich auch noch fast 2 Jahre.
Ne? Naja, also wenn es die 2 Jahre sind. Die große Frage ist doch die, und das steht doch über allem, wie sollen das diese 3 Partner noch hinkriegen? Wie schaffen die das, nachdem sie erinnern uns, nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, mit den Einsparnotwendigkeiten, die kleinerer Art waren, schon einen Furor im Lande, eine Bewegung ausgelöst haben mit den Bauernprotesten, die ja danach sehr kurz, eigentlich Ampel muss weg, Proteste wurden von vielen, vielen Handwerk und so weiter. Wie schaffen sie es jetzt, wenn die Lindnersche Direktive gilt, keine neuen Schulden, auch kein Sondervermögen? Das ist ja das, was auch...
Also keine neuen Schulden über die Möglichkeiten der Schuldenbremse hinaus.
Naja, natürlich,
hinaus,
über die Möglichkeit der Schuldenbremse, ne? Natürlich, aber ja, eben die schwarze Schulden Null, möglich? Die schwarze Null wird gehalten. Wir machen nichts, wir gehen nicht in eine Kreditaufnahme, die das beeinträchtigt, beziehungsweise die vor allem auch keinen Sondervermögen schafft. Und diese Grundfrage trennt diese 3 Parteien. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin mir da keineswegs sicher, ob das noch 2 Jahre funktioniert. Mhm. Weil ja tatsächlich, Friedrich Merz hat das ja mal angedeutet und nicht nur angedeutet, sondern er hat den Stachel gelöckt in der Koalition. Er sagte, es gibt schon einige Kandidaten in der Koalition, die den Ausstieg vielleicht suchen. Und da ist natürlich die FDP zu nennen. Die FDP hat ein Riesenproblem. Bei jetzigen Neuwahlen müsste sie Angst haben, unter 5% zu landen. So sind ihre Werte. Sie muss aber auch die Angst haben, wenn das noch 2 Jahre weitergeht. Dann sacken wir vielleicht noch viel tiefer ab. Das heißt, die Suche nach der Exit-Option, um nicht als Kandidat einer Ampel dazustehen, das ist für die FDP eine Versuchung. Und es gibt natürlich massive Kräfte in der FDP, die darauf drängen.
Mhm. Ja, ich meine, spannend wird es sein in dieser Lose-Lose-Situation, welchen Weg man wählt. Man könnte es natürlich einfach auch mal aus der politischen Verantwortung heraus sehen. Ja. Wenn wir das Mandat haben, machen wir jetzt das Beste draus. Ja. Nur dummerweise, wenn man sich nicht darauf verständigen kann, was das Beste ist, dann wird das schwierig. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier nochmal in dieses Wespennest Kindergrundsicherung reinstechen soll an dieser Stelle oder besser nicht.
Naja, ich meine, das ist ein Faktor. Es ist aber was viel Grundsätzliches anzumerken. Es wäre ja schön, wenn das primäre Mandat dem Staate gelte oder der Politik als solcher, die Staatsräson, ich will es gar nicht Staatsräson, die Demokratieräson, das Beste im Sinne des Staates in einer solchen Situation das Vorrangige wäre. Aber wir müssen leider die Imperative der Parteipolitik berücksichtigen. Es geht am Ende in einer solchen Situation dann leider doch eben Parteiräson, die Frage der Existenz und des Überlebenswillens der FDP im Zweifel hier auch vor Staatsräson.
Mhm. Wobei, wenn ich da einhaken darf, aber es ist ja auch wirklich die tiefe Überzeugung der Liberalen und eines Christian Lindner, dass das der richtige Weg ist.
Das ist bloß erstaunlich, wenn ihm so viele auch Ökonomen seines eigenen Feldes, ja, ob es der Kollege vom IFO-Institut ist, vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Hüter, wie viele andere, die ihm sagen, es ist nicht möglich, in einer solchen Situation den Staat noch weiter in die Krise, ich sag's mal, man darf ihn nicht in die Krise sparen, sondern man muss in solch einer Situation tatsächlich versuchen, die privaten Investitionswilligkeiten anzuschieben, damit dann hat er, meine ich, Christian Lindner, nicht allzu viele Argumente auf seiner Seite. Und deswegen ist es ein Prinzipienstreit, der vor allem um die Frage kreist, dürfen wir es uns noch einmal leisten, als Umfallerpartei zu erscheinen. Ich glaube, die große Angst der FDP, die dahinter steckt, ist die, wenn wir in dem Bereich jetzt nicht die schwarze Null halten, dann wird uns die CDU, CSU vor sich hertreiben. Und die Angst ist ja leider berechtigt. Das heißt, das primäre Interesse an Existenzsicherung, denn eines müssen wir uns bewusst machen, Christian Lindner hat vor 13 Jahren diese Partei ja wieder in den Bundestag überhaupt gebracht. Mhm. Das heißt, der Wille, oder vor 11 Jahren jetzt, der Wille...
Das war das 17, ne? Genau.
Ja, 17 im Bundestag, aber genau, 13 ist er angetreten, 11 Jahre ist her, ja, dass er quasi die am Ende am Boden liegende Partei übernommen hat. Also sein primärer Wunsch ist natürlich der, nicht 12 Jahre danach mit der Partei genauso am Boden zu sein.
Ich meine, letztendlich wäre das die Wiederholung der Geschichte, ja, der Westerwelle-Geschichte, der große Aufstieg,
ja,
und der große Abstieg.
Absturz, ja.
Aber ja, wir werden es sehen. Albrecht von Lucke, ich vermute, wir werden noch das ein oder andere Mal drüber sprechen, wann auch immer dieses Ampelprojekt nun sein Ende nimmt, ob nun regulär, ob möglicherweise ja sogar weitergeht nach der Bundestagswahl. Man will nichts ausschließen an dieser Stelle.
Kubicki hat bereits gesagt, niemals mit uns.
Das war ein Ampel.
Ja, genau. Und das war höchst witzig. Er sagte gegen Merz, der in dem Augenblick sagte, wir könnten überlegen, aber nein, sagt Kubicki, wir nie wieder. Wir machen die Jahre zu Ende, aber dann nie wieder mit den Grünen. Also rühren, da geht's nicht.
Albrecht von Lucke im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages und viele schauen jetzt schon gebannt in ein Buch. Die Memoiren des Wolfgang Schäuble. Erinnerung, mein Leben in der Politik heißt es. Schäuble, der an Weihnachten verstorben ist, aber mit letzter Kraft noch an der Fertigstellung dieses Buches gearbeitet hat. Albrecht von Lucke, ich wollte gerade fragen, schon eingestiegen, aber Sie haben ja schon verraten, Sie sind sogar schon eigentlich durch mit den über 600 Seiten?
Ja, soweit man das wirklich sein kann, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Es ist wirklich ein irrsinniges Werk. Werk im wahnsinnig positiven Sinne erst einmal. Es ist übrigens auch, das muss man immer dazu sagen, seinen beiden Co-Autoren, denen er auch ausdrücklich dankt, Hilmar Sack und Jens Hacke, zu danken. Das ist zweierlei. Es ist ein großer, großer Rechenschaftsbericht der Person, die mehr als jede andere die 50 Jahre der letzten 50 Jahre geprägt hat. Und es ist also neben diesem Rechenschaftsbericht zum Teil minutiös nochmal dargestellt, was Wolfgang Schäuble von 1972, als er das erste Mal im Bundestag gewählt wurde, dann sportpolitischer Sprecher war. Das erste Bild ist fast schon ikonisches. Er steht, das weiß ja kein Mensch mehr, 74 hinter Franz Beckenbauer, der den Pokal in die Höhe reckt, er eben sportpolitischer Sprecher im Parlament, neben seinem großen Idol Franz Walter. Diese Dreierkonstellation ist quasi der Einstieg. 74, so fängt er an. Und dann ist es eben nebenbei, und das macht es so spannend, auch ein großes Geschichtsbuch. Es ist nochmal die Erzählung dessen, aus der Sicht natürlich von Wolfgang Schäuble als großem Akteur. Und für mich auch wahnsinnig anrührend, das muss ich wirklich persönlich sagen, weil der Mann sich tatsächlich, und das ist dann doch nochmal der Rückblick auf Gerhard Schröder, absolut nicht überhöht. Es ist manchmal interessant, wir überhöhen ihn ja manchmal, vielleicht nicht überhöhend, aber wir schätzen ihn so ungemein wert. Man merkt die ganze Zeit, wie er auch beschreibt, was seine Leitfiguren waren. Interessanterweise keineswegs nur Konrad Adenauer, sondern am Anfang auch ein Willy Brandt, der ihm ungemein imponiert. Helmut Schmidt, und er ist nie willens, das finde ich hoch bemerkenswert. Dann übrigens aber auch bei aller Härte dann in der Auseinandersetzung mit Kohl. Natürlich Helmut Kohl als die für ihn prägende Figur, aber auch Angela Merkel. Aber er macht nie Anstalten, er, der ja all die Jahre mitgestaltet hat, sich auf irgendwie eine gleiche Ebene zu setzen. Das finde ich hoch bemerkenswert. Also es ist eher sogar ein Versuch, ja, die harte, Weber kommt eigentlich viel zu selten vor, das ist ihm wahrscheinlich auch zu abgeschmackt, wirklich das harte Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß in dem ganz harten Alltag zu beschreiben. Die Mühen der Ebenen, die kommen so durchdringend vor. Und man fragt sich wirklich, wie konnte dieser Mann, der von dem Schicksal so gebeutelt war, das ist ja die eigentliche harte Ironie nicht, er hat vielleicht den größten Triumph, an dem er sich auch sehr lange abschreibt da quasi, oder schreibt nochmal betätigt.
Das Unglück.
Aber der Einheitsvertrag nur 4-5 Tage davor. Es sind 5 Tage davor, hat er seinen größten Triumph gehabt, mit Krause damals den Einheitsvertrag zu Wege zu bringen. Und 5 Tage später die Schüsse, die drei Schüsse, die ihn fast zu Tode gebracht haben und dann für ewig in den Rollstuhl zwingen. Aber dieses monströse Werk, und deswegen muss ich mir den kleinen Ausflug nochmal zu Schröder erlauben. Schröder, der eigentlich nur eine Maxime kannte, I do it my way. Ja, am Schluss sagte, ich will eigentlich gar kein Altkanzler sein. Wenn ich es jetzt bin, dann ich rubel's um. Jetzt also nichts an in puncto Staatsdienerschaft verkörpert. Mhm. Das ist bei Schäuble in Reinkultur geronnen und das macht diese Memoiren so anrührend, weil man sich übrigens auch wirklich fragt, was gibt es für Figuren von seinem Kaliber heute noch, und ich sehe da eigentlich nichts. Mhm.
Aber interessanterweise, er war dann am Ende nicht der Bundeskanzler, er war auch nicht der Bundespräsident, sondern es waren dann eben Figuren wie Schröder, die das geschafft haben, oder um in seinem politischen Umfeld zu bleiben, es waren eben dann doch die Persönlichkeiten wie ein Helmut Kohl mit all der politischen Schlitzohrigkeit, um es mal vorsichtig zu sagen, auch eine Angela Merkel mit einem ganz oder einem anders ausgeprägten Machttrieb. Ich fand eine Stelle interessant, ich habe bei weitem noch nicht so viel lesen können wie Sie, aber dass er wohl auch an einer Stelle bekennt, meine strategischen Fähigkeiten in eigener Sache waren wenig ausgeprägt. Ich meine, das unterschreibt natürlich so ein bisschen dieses Staatsdienerbild. Man kann aber natürlich auch sagen, in dieser sehr privilegierten zweiten Reihe, in der Wolfgang Schäuble ja über Jahrzehnte war, hat er natürlich maßgeblich die Politik geprägt. Und ich meine, wir haben gerade über Finanzfragen und Haushaltsfragen gesprochen. Also diese Situation, in der wir heute sind, dass wir sagen, die Grundsubstanz der Bundesrepublik ist eigentlich kaputt gespart. Das ist natürlich auch Teilergebnis dieser gefeierten schwarzen Nullpolitik eines Wolfgang Schäuble.
Ja, auf die ist er stolz. Aber wenn Sie so schön sagen, privilegierte zweite Reihe. Also wenn man dieses Buch liest und auch die körperlichen Leiden beschrieben sieht, neben all den Krisen, die für uns vor der Polykrise, die wir gegenwärtig durchleben, Russlandkrieg, dahinter immer die ja eigentlich fast schon verdrängte Klimakrise, die uns übrigens letzterweise jetzt schon wieder, wir freuen uns alle über das schöne Wetter, schon wieder als Vorschein entgegentritt, vor dem Hintergrund treten all diese ungeheuren Krisen, die Schäuble ja durchlebt und ich sag mal dazu auch durchlitten hat. Er war viele, viele Male am Rande des Kollapses. Er ist quasi mit größten Schwierigkeiten noch zu besuchen von seinem Heimat Gengenbach unten bei Offenburg nach Berlin geflogen worden, fast in Notbereitschaft, um Treffen zu machen, quasi dahin. Es wird so einmal so interessant beschrieben, ich glaube, die FAZ brachte gestern auch den Auszug, es wird beschrieben, wie quasi das, was ihn versorgte, an einem Faden hing.
Sein Infusionsbeutel
an einem Faden hing, ja, wie das Schicksal Griechenlands am seidenen Faden. Damit würde ich sagen,
es gab ja auch diese Momente in der Euro-Krise beispielsweise. Ich erinnere mich, da wechselte Wolfgang Schäuble quasi zwischen dem Krankenhaus in Brüssel und dem Ministerrat, dem Finanzministerrat.
Und er hat Merkel ja wiederholt angeboten, obwohl man deutlich sagen muss, dass die Politik hat ihn ein Stück weit am Leben erhalten. Er hat es selbst gesagt. Die eigentlich Leidenden waren seine Familie, war vor allem seine Frau. Er hat immer wieder die Politik dann auch gerade nach dem Attentat gewählt, weil er wusste, das ist sein Lebenselixier. Er hat ja auch bis auf den letzten Meter noch politisch gearbeitet. Es gibt noch kurz vor Weihnachten die Bilder, wo er dann noch in der Kirche ist und auch davor noch einmal Friedrich Merz sah, aber Sie haben in einem Punkt völlig recht, man könnte es sogar noch weiterlesen. Wolfgang Schäuble war nicht nur in eigener Hinsicht strategisch vielleicht nicht der Begabteste, nicht der machtstrategisch Begabteste, vielleicht auch, weil er eben tatsächlich diese Menschenfängerfähigkeiten nicht hatte. Bei Schröder müsste man sagen, auch den Populismus nicht. Aber er hatte tatsächlich, und das ist vielleicht dramatischer, er hatte wahltaktisch auch in seiner eigenen Partei nicht immer den besten Riecher. Denn wir dürfen nicht vergessen, am Schluss war er derjenige, der Armin Laschet gegen Markus Söder durchbrachte und damit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Wahl für die Union verloren wurde. Das darf man nicht vergessen.
Also möglicherweise hat er auch gedacht, dass Olaf Scholz der beste Kanzler für Deutschland ist.
Das glaube ich nicht.
Das
glaube ich kaum. Den Eindruck kann man nicht haben.
Ich glaube, ein Punkt ist, ich kenne diesen Ausdruck aus dem Französischen, il a oublié de tuer son père. Also er hat vergessen, seinen Vater zu töten. Man könnte das ergänzen mit Blick auf die lange Karriere. Er hat vergessen, seinen Vater zu töten, wie auch seine Mutter. Also er hat auch immer eine große Loyalität gegenüber Helmut Kohl erst und dann auch gegenüber Angela Merkel gehabt. Und ich sage das auch, weil bisher haben wir so sehr seriös gesprochen, was ich sehr schätze und sehr zu schätzen weiß, weil andere natürlich schon eine große Schlagzeile auch aus diesen Erinnerungen des Wolfgang Schäuble machen, dass ein Edmund Stoiber bei ihm gewesen sein soll und ihn quasi sozusagen vorbereitet hätte. Bitte übernimm kurz, wenn wir Angela Merkel stürzen.
Das ist ja nicht so Neues. Das wird rausgezogen aus einem Riesenwerk, was übrigens auch, ich sage es auch, ich will das nicht zu sehr belobigen, das war manchmal auch im Zweifel für die Co-Autoren harte Frohn, weil es so detailliert ist. Man muss also das wirklich durchackern und über manche Passagen muss man ganz schön wegkommen. Es wäre eigentlich noch viel spannender, manchmal ein Kompendium dazu zu haben. Das konnte er nicht mehr schaffen. Nochmal 200 Seiten Extrakt der geronnenen Lebens, sagen wir es mal, Weisheit oder Schlüsse. Aber ich will das gar nicht überhöhen, aber Sie bringen genau den entscheidenden Punkt. Und der ist vielleicht natürlich, er weiß ja, das ist sein Abschied. Das ist das, was er am Schluss hinterlässt. Und Sie sagen es völlig zu Recht. Er stilisiert natürlich, um es nicht zu pathetisch alles klingen zu lassen, er stilisiert natürlich die Loyalität. Das war seine zentrale Kategorie. Ich bin loyal geblieben gegenüber Kohl wie auch Merkel. Er stilisiert das zu seiner eigenen Eigenschaft, aber er hat zwei große Kategorien, die durchgehen. Das ist Prinzipientreue und Pragmatismus. Und diese beiden Begriffe im Zusammenspiel, das ist das, was er für sich quasi reklamiert. Mit interessanterweise übrigens auch viel Bezug auf Karl Popper, der ja eigentlich der Hausheilige von Helmut Schmidt war. Mhm. Also es ist keineswegs so, er ist da auch wahnsinnig parteiübergreifend. Er will manchmal, das merkt man übrigens auch, noch sehr korrigieren, den manchmal ja sehr harten Blick auf ihn, der Nationalist. Es gibt ja viele Urteile, die er als sehr falsch ansieht. Und er will sich eigentlich als einen Konservativen darstellen, der immer in der Lage war, die Notwendigkeiten der Zeit auch zu begreifen und versuchte, auf der Höhe der Zeit zu sein. Also zum Teil progressiver. Und er ist aber sich dabei nicht zu schade, auch Fehler einzugestehen. Beispielsweise vor allem, das kommt sehr stark vor, wenn er sagt, wir haben als Konservative, als CDU, CSU, die eigentlich große, neue, konservative Jahrhundertfrage, mit meinen Worten jetzt, haben wir verpasst, als wir Herbert Gruhl, den ersten Ökologen, der ja dann interessanterweise von der CDU zu den Grünen genau, wurde, wanderte, den haben wir, diese Frage haben wir verschenkt haben. Da macht er sich durchaus ehrlicherweise auch vor. Dieses Buch ist keineswegs nur, was man ihm hier oft vorgeworfen hat, immer der Klügste sein zu wollen, rechthaberisch sein zu wollen. Es ist auch durchaus in vielen Seiten das Eingeständnis von eigenen Fehlern.
Schauen Sie selbst rein. Wobei ich mich frage, ob man das noch muss, nachdem man einen so versierten Leser wie Albrecht von Lucke hier gehört hat. Aber ich glaube, es lohnt sich.
Man wird es manchmal immer wieder zur Hand nehmen, weil man es gar nicht so schafft, alles durchzuackern.
Also, das Buch, über das wir reden, ist das Erinnerungsbuch. Das sind die Memoiren des Wolfgang Schäuble. Erinnerung, mein Lieben, in der Politik heute kommt es in den Buchhandel. Wir schauen auf die Themen und die Ereignisse, Termine dieses Tages. Ein Termin spielt in Den Haag. Deutschland findet sich seit heute Vormittag vor Gericht, nämlich in Den Haag, vor dem Internationalen Gerichtshof, angeklagt von Nicaragua. Deutschland leiste Beihilfe zum Völkermord, zum Genozid an den Palästinensern. Das ist der Vorwurf, der dort erhoben, der dort verhandelt wird. Albrecht von Lucke, wo fangen wir da an? Also man kann natürlich schon mal sich erstmal wieder an dem Begriff des Genozides aufhalten. Wir können aber natürlich auch erstmal diese Frage, die direkte Frage stellen. Waffen liefern an Israel? Ist das gerade etwas, was aus Ihrer Sicht geboten ist?
Naja, man muss das beides eben genau, wie Sie sagen, unterscheiden. Diese Völkermordanklage ist ja keine ganz neue Angelegenheit. Das hat Südafrika bereits davor getan. Übrigens auch damals mit dem Anspruch, sofort eine einstweilige Verfügung, würde man fast sagen, einen sofortigen Bescheid zu kriegen. Daraufhin wurde das, weil ich meine, diese Anklage auch nicht berechtigt ist, es ein Völkermord der klassischen Art nicht ist. Es wurde auf die lange Bank geschoben. Nicaragua setzt jetzt wieder an und geht mit dieser Maximalklage gewissermaßen vor Gericht. Das ist aber meines Erachtens ein Fehler, weil ein Völkermord sehr große Erwartungen oder beziehungsweise sehr große Voraussetzungen verlangt. Es muss tatsächlich darum gehen, nach der Definition, und das ist ja wirklich der kategorialste und der größte Vorwurf eigentlich überhaupt, den man einem Staat machen kann, es muss darum gehen, die Existenzbedingungen eines Volkes ganz grundsätzlich zu attackieren beziehungsweise zu vernichten. Israel ist aber selber in einer Verteidigungsposition. Damit will ich überhaupt nicht negieren, das ist Ihre Frage, die völlig berechtigt ist. Wäre es jetzt nicht weit sinnvoller, über diesen Völkermordvorwurf eigentlich hinausgehen, beziehungsweise ihn abschwächen, weil er nicht trifft, die Frage aufzuwerfen, ist es nicht eben trotzdem verheerend, werden nicht durchaus Kriegsverbrechen begangen, die dazu führen können, in dieser Debatte die Frage auf Deutschland bezogen aufzuwerfen, muss man nicht möglicherweise auf Waffenlieferungen verzichten, gerade weil man ja eine Waffenruhe fordert, die von Israel nicht erfüllt wird. Das ist, glaube ich, die eigentliche Debatte, die man führen muss. Der Völkermordvorwurf, gerade übrigens auch vorgebracht von Staaten wie Nicaragua, ja, das ist schon eine besondere Ironie, dass nun wahrlich nicht gerade Völker- oder überhaupt nur rechtsfreundlich in den letzten Jahren war, engster Vertrauter Russlands, Putins und also in der Hinsicht ausgesprochen blind auf dem linken Auge, sage ich, ist alleine schon nicht der richtige Kandidat. Und meines Erachtens ist auch das nicht der entscheidende Punkt. Aber was Israel natürlich tatsächlich macht, und das ist die große Frage, es führt einen Krieg, der zweierlei Fragen aufwirft. Erstens, wird nicht genau der Terrorismus, den es eigentlich bekämpfen will, für die nächsten Generationen massiv verstärkt, weil die Zerstörung so grundlegend ist? Und dann die zweite Frage, wie verhält sich Deutschland, wenn es sagt, wir können unsere Forderung nach Waffenstillstand nicht durchsetzen? Da ist natürlich ein eklatanter Widerspruch, wenn man weiter Waffen liefert.
Die Frage ist aber, inwieweit man dort letztendlich im Wort steht. Ich spiele uns mal ein, was Olaf Scholz einen Tag nach dem Massaker der Hamas in Israel gesagt hat.
Israel hat das Recht, sich gegen diese barbarischen Angriffe zu verteidigen, seine Staatsbürger zu schützen und die Angreifer zu verfolgen.
Das war am 8.10.2023, also wie gesagt, ein Tag nach den Angriffen. Wir haben ja seitdem viele Solidaritätsbekundungen und wir haben ja eine lange Tradition, dass Deutschland Israel unterstützt. Wir können jetzt den Begriff der Staatsräson erwähnen, wir können ihn aber auch weglassen, also ganz praktische, konkrete Unterstützung, auch in Form von Waffenlieferung. Es wäre natürlich auch in gewisser Weise geradezu problematisch in einer Situation, in der Israel wirklich in einer Kampfsituation ist, gerade dann die Lieferung zu versagen.
Naja, natürlich. Es war ja auch, Sie haben es recht erwähnt, direkt nach den ungeheuren Verbrechen der Hamas. Verbrechen, die tatsächlich, und das wurde zum Teil auch sehr schnell wieder nicht mehr in dem Maße herausgestellt, die ein ungeheures Trauma in Israel aufgerissen haben, nämlich einer Verfolgung, die man eigentlich nach dem Holocaust nie wieder erleiden wollte. Also nie wieder derartig zu einem Opfer von derartiger Menschenverachtung zu werden. Das ist passiert. Und insofern war es natürlich völlig richtig, dass die Regierung sofort ihre Solidarität unterstrichen hat. Seitdem sind aber mittlerweile 6 Monate, ein halbes Jahr ins Land gegangen. Wir erleben, dass Palästina seinerseits mit 10.000, wir sind bei weit über 30.000 Toten, einem zerstörten Land, einem Korridor jetzt in einer Kriegssituation ist, bei dem man die Frage aufwerfen muss, ist die Lieferung von Waffen gegenwärtig das Vordringliche, um Israels Kampf gegen die Hamas zu unterstützen? Der Kampf gegen die Hamas bleibt ja richtig. Ich sehe auch übrigens das große israelische Dilemma, dass man auf dem letzten Stück die Hamas jetzt quasi eingekesselt weiß, die sich ja nach wie vor, das darf man auch nie vergessen, der eigenen Bevölkerung bedient als lebende Schutzschilde. Aber wenn die Bevölkerung derartig Schaden nimmt und selbst die USA als der stärkste Unterstützer mittlerweile keinen Beschluss im Völker, im UN-Sicherheitsrat beziehungsweise in der Vollversammlung zustimmt, die da lautet, Israel unterstützen beziehungsweise sich der Stimme enthält, wenn es um eine Forderung nach Waffenruhe geht, dann sieht man daran, dass diese Forderung vordringlich ist, um gegenwärtig Menschenleben auch der Palästinenser zu schützen und vor allem, ich meine es aus einem anderen Grund noch, um auch letztlich dem eigentlichen Ansinnen, dem Deutschland früher auch schon nicht hinreichend Rechnung getragen hat, Israel nämlich wirklich zu unterstützen, nicht durch primäre Machtdemonstrationen, sondern vor allem auch in kritischer Solidarität. Wie kommen wir zu einem Friedenszustand? Der gegenwärtige Eskalation des Krieges dient der Sache nicht. Und insofern wissen wir doch alle, das wissen übrigens auch die Beobachter noch viel genauer, Netanyahu führt diesen Krieg auch, weil er genau weiß, solange dieser Krieg geht, bleibe ich an der Macht, erfahre ich keine Anklage vor dem Gericht und werde meine eigenen Privilegien beziehungsweise vielleicht sogar eine Anklage nicht entgegensehen.
Ich glaube, und wahrscheinlich sind da die Dinge, die in Washington passieren, viel wichtiger als das, was Berlin entschieden wird.
Das sowieso.
Dass dieses Druckmittel auch die Militärhilfe, die wichtige militärische Hilfe aus den USA zu drosseln oder ganz zu versagen, jetzt wahrscheinlich auch massiv geholfen hat, um die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen. Wir kriegen ja gerade Signale, dass es wohl ganz gut aussieht, was eine weitere Freilassung von Geiseln aus den Händen der Hamas angeht. Ich finde aber, um das nochmal auf diese Ebene der internationalen Gerichtsbarkeit zu holen, Sie haben es ja schon angedeutet, dass ein Land wie Nicaragua sich da nach vorne tut, dass es vorher ein Land war wie Südafrika, dass wir da sehen, dass ein UN-System auf einmal mit seinen Instrumentarien ganz wunderbar funktioniert, wenn es um einen ganz spezifischen Konflikt geht. Ich erinnere mich nicht an die Anklage Südafrikas oder Nicaragua, als es um die Frage der Uiguren in China ging oder um, Sie haben die enge Verbandlung Nicaraguas mit Russland benannt, um Dinge, die dort passieren. Also wo wir sehen, da ist ein vermeintlich internationales Rechtssystem, wo man ja immer drauf hofft, ja, das ist sozusagen Justitias blind gegenüber vermeintlichen Interessenlagen, aber nein. Nein, ist es nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Und dann ist der schmale Grat zum Antisemitismus natürlich schnell überschritten.
Ja, absolut. Zumal, ja, das darf man ja nie vergessen, die einige Perfidie natürlich darin besteht, dass der wirklich größte Genozid, für den Deutschland verantwortlich ist, an den Juden, der Holocaust, letztlich genau dieses Volk getroffen hat, das sich jetzt händeringend verteidigt. Das natürlich auch von daher, das muss man leider sehen, eine Logik hat, nie wieder zum Opfer zu werden, die dann eben manchmal zu besonderer Härte tendiert. Aber dass das dann gleichsam Holocaust oder Genozid ist, ist eine schon zum Teil infame Unterstellung, zumal übrigens tatsächlich, wenn es von Staaten passiert, die das, was Putin gegenwärtig tut, völlig abblenden. Und also letztlich eine antikoloniale Position einnehmen. Putin, das ist ja auch seine Strategie, sich als Vorreiter Reiter gewissermaßen der antikolonialistischen Avantgarde zu begreifen, die dagegen Israel zu fällt. Das ist dann schon infam, aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass nicht Israel letztlich jede, auch gerade aus eigenem Interesse, jede Veranlassung hat zu sehen, dass die Grausamkeiten gegenüber den Palästinensern nicht ins Kraut gehen. Und sie sind schon dramatisch. Und eines wird doch die große, ganz große Aufgabe sein. Da wird sich dann die internationale Gemeinschaft wahrscheinlich bewähren müssen. Wie macht man ein Leben in diesem so zerstörten Land wieder menschenwürdig und wie macht man das Land wieder lebensfähig? Wie kommt man dazu, es wieder aufzubauen? Das wird mit am Ende die entscheidende Frage sein, wie man überhaupt den Hass wieder kleinkriegt.
Naja, welche politischen Kräfte dann dort am Werke sind.
Ja.
Albrecht von Lucke im Deutschlandfunk Kultur. Beim Blick auf die Themen des Tages. Wir sprachen über den Begriff des Genozids. Wir schauen gleich zurück, 30 Jahre zurück und sind dann sicherlich richtig mit dem Begriff. Ruanda gedenkt seit gestern und auch in den kommenden Wochen an den Völkermord, an den Tutsi. 800 bis 900.000 Tote innerhalb weniger Wochen und das auch unter den Augen von immerhin 2.500 Blauhelmsoldaten, die in dem Land stationiert waren. Wir reden, und wir haben es gerade getan, Albrecht von Lucke, in diesen Tagen ja häufiger über die Sinnhaftigkeit des Völkermordbegriffes, wie treffsicher, wie genau er ist. Hier besteht kein Zweifel.
Nein, gar nicht. Ich habe es auch gerade nochmal nachgeschlagen. Der Begriff ist ja aus dem Jahre 48 und es ist schon bemerkenswert, wie genau diese eigentliche Definition hier trifft, dass es um die Ermordung, Vernichtung einer bestimmten ethnischen, nationalen und sonstigen Gruppe ist, geht. Es geht übrigens auch noch weiter. Es geht auch um die Frage der Zerstörung der Lebensgrundlagen. Das ist dann allenfalls der Bereich, wo man am Rande über die Frage diskutieren könnte, Palästina, um die Debatte nochmal aufzunehmen. Wie wird eben durch absolute Zerstörung von Infrastruktur, wie wird dadurch auch ein Leben im schlimmsten Falle unmöglich gemacht? Aber das ist eben gar nicht, weil es eigentlich natürlich hier als temporäre Notwendigkeit, so ja die Begründung Israels gedacht wird, es ist nicht vergleichbar mit dem, was damals in Ruanda passiert ist. Und das war ja deswegen, ich kann mich noch genau erinnern, war das von einer solchen Dramatik, weil es ja auch unserer Vorstellung, wenn wir doch mal den Blick zurückwerfen, wie wir Genozid ganz stark unter dem Holocaust-Verständnis begriffen haben, als technokratische, technologische, hochindustrielle Vernichtung einer Völkergruppe, eines Volkes, in einer ganz anderen Weise gespiegelt sahen. Nämlich in einer Weise, wo es fast archaisch mit Macheten zu Wege ging, das eigentlich dann unserem Bilde gar nicht mehr entsprach. Aber es geschah eben trotzdem in einer solchen Schnelligkeit, mit dann auch wiederum sehr modernen Mitteln, wenn ich daran erinnern darf, dass später wurde es ja dann auch sehr aufgeklärt. Lange Zeit, und das ist ja die Tragik des Westens, hat der Westen es zum Teil gar nicht zur Kenntnis genommen. Mhm. Vieles wurde abgeblendet, aber später kam ja durch auch grandiose Stücke nochmal sehr raus, auch gerade Radio hat sich da sehr verdient gemacht, wie aufgehetzt wurde gegen die Tutsis seitens der Hutus, die übrigens auch noch eine lange Unterdrückungsgeschichte haben. Man darf ja nicht vergessen, die Tutsis waren lange Zeit die führende Elite, dann haben die Hutus die Macht quasi übernommen. Es war also eine zutiefst ethnische Auseinandersetzung. Aber
Übrigens Begrifflichkeiten, die ja auch koloniales Erbe sind.
Absolut.
Ja? Also deutsches koloniales Erbe von den Belgiern fortgeführt. Ja.
Ja, aber Deutschland eben auch involviert und eigentlich muss man sagen, hat Deutschland sich dieser Frage nie gestellt und ich würde sogar so weit gehen, heute erscheint es einem manchmal noch bizarrer, weil ich die These wagen würde, wir sind, meine ich, zu Recht veranlasst, auf die Ukraine zu schauen mit ganz besonderem Maße. Übrigens auch aus einem, das muss man ehrlicherweise sagen, aus einem Eigeninteresse, weil es unser Kontinent ist. Und wenn man das ehrlicherweise sagt, dann, ich kann es für meinen Teil jedenfalls sagen, dann haben wir doch lange Zeit gar nicht geglaubt, dass sowas auf europäischem Boden wieder möglich sein würde. Ich würde aber weitergehen. Die ruandischen Mitmenschen Weiße gewesen, wären es nicht Schwarze gewesen, dann bezweifle ich, dass dieses Morden hätte stattfinden
können. Aber glauben Sie das wirklich? Weil wir haben, also ich habe es ja gesagt, 2500 Blauhelmsoldaten mit schwachem Mandat, nicht mit dem robusten Mandat. Der Kommandeur der Blauhelmsoldaten hatte darum gefleht, hatte regelmäßig bei den UN vorgesprochen, bei den Schutzmächten, Frankreich natürlich ganz entscheidend dort in der Region, hatte sozusagen um ein robusteres Mandat gebeten, hat es nicht bekommen. Man sah die hilflosen internationalen Soldaten dort.
Ja, aber
ein Bild, das sich deswegen kommt, ist mir in Erinnerung, dass wir ein Jahr später in Srebrenica gesehen haben, wo wir eine ganz parallele Situation auf dem europäischen Kontinent hatten, glücklicherweise nicht in dem Ausmaß, was die Zahlen der Ermordeten angeht, aber natürlich vom Ansatz her auch ein Völkermord.
Ja, absolut. Ja. Ich sehe das genauso, nur gerade die Parallele macht es doch so deutlich. In Srebrenica und dann später Jugoslawien, Bosnien, ist der Vergleich von Auschwitz sehr schnell gekommen. Mhm. Also Joschka Fischer, der dann sogar zu dieser, ich sag mal, argumentativen Waffe will ich es nicht nennen, aber diese Argumentation, Griff sagte, nie wieder Auschwitz war die Losung. Wir müssen hier intervenieren. Es ist kein Zufall, dass das auf europäischem Kontinent der Fall war. Die Afrika-Situation wurde sehr schnell als ein typisches afrikanisches Phänomen ein Stück weit negiert. Es waren übrigens viele Staaten, die dann sehr spät, aber dann doch irgendwie auch ihr Eingeständnis gaben, wir haben gefehlt, auch die Amerikaner übrigens, auch die Franzosen als ehemalige.
Bill Clinton hat das eingeräumt, dass es einer der größten Fehler seiner Amtszeit war, dass man nicht gehandelt hat.
Absolut. Und Helmut Kohl, wir dürfen das nicht vergessen. Und die deutsche Regierung hat ihrer Pflicht folgend natürlich das gemacht, was eine Regierung dann machen muss. Sie hat die Deutschen ausgeflogen. Es ist also schon so gewesen, dass man versucht hat, das weiße Leben, wie es natürlich Staatsräson ist. Es ist normal. Es findet auch in vielen anderen Situationen statt. Aber es war hier natürlich trotzdem im Rahmen einer genozidalen Ereignis ist. Und das ist schon etwas, wo ich meine, wir immer wieder veranlasst sind, uns gerade vor dem Hintergrund dessen, was gegenwärtig passiert. Denn es sind ja auch andere Kriege momentan in Gange. Es ist Sudan, es sind andere Kriege im Gange, die wir gar nicht als solches wahrnehmen oder nicht in der gleichen Intensität wie den Ukraine-Krieg. Und dieser Vorwurf seitens dessen, was man früher Dritte Welt genannt hat, des globalen Südens, dieser Vorwurf bleibt berechtigt. Ich glaube, hier gilt leider weiter die alte Maxime, es ist nicht jedes menschliche Leben gleich wert in der Betrachtung.
Also ich will Ihnen da gar nicht komplett widersprechen. Ich glaube, da liegt leider viel Wahrheit drin. Ich glaube, es gibt aber auch diesen anderen Teil. Und das ist ja etwas, was wir im Ukraine-Krieg immer wieder aus Ländern des globalen Südens, was Bundeskanzler Scholz, andere immer wieder an den Kopf kriegen. Wenn ihr euch mal für unsere Konflikte so interessiert hättet, wie wir uns jetzt für euren Konflikt interessieren sollen, wie wir ganz klar eine Parteinahme übernehmen sollen in unserem Konflikt, dann wären wir auf einem anderen Punkt. Also es hat natürlich auch was mit einem internationalen Machtgefälle zu tun, absolut, das sich verschoben hat. Es hat aber auch natürlich etwas mit der Nähe und dem Abstand zu tun. Und allein der Frage, wie sehr verstehe ich die Parameter eines Konflikts? Begreife ich überhaupt, wer warum gegen wen kämpft?
Naja, aber da muss man sich die Frage stellen, wie weit hat man sich die Mühe gemacht, wie weit hat man sich hier unterzogen, wirklich diese Lage konkret zu beobachten? Es ist ja nicht so, dass Ruanda aus völlig dem Himmel entstanden wurde. Also es ist eine Situation, die sich durchaus anbahnte. Es waren Meldungen im Raum, man hat Warnungen gehabt, man hat sie allesamt verdrängt. Und insofern ist dieser Vorwurf meines Erachtens der schwachen, oder sagen wir es, der Sonne abgewandten Staaten durchaus berechtigt. Und ich will ein anderes Beispiel nennen. Wenn wir daran denken, wie schmählich die Staaten Afrikas in der Corona-Krise behandelt wurden, was die Versorgung mit Medikamenten anbelangt, dann sieht man daran, dass letztlich diese Frage von ungleichem Wert menschlichen Lebens im Raum ist, bis zu der Megafrage, die uns, glaube ich, noch in einem ungeheuren Maße beschäftigen wird, wenn erst tatsächlich die Fluchtkrisen im Zuge der globalen Erwärmung größer werden, werden wir Menschen haben, Menschen, die sich in Bewegung setzen und die dann hart die Frage aufwerfen, ja, wir werden eine Festung, wir bauen sie jetzt ja, wir wissen es doch, eine Begriff, den hätten wir vor Jahren auch nicht im Mund, und wir haben zukünftig die Festung Europa, aber es ist die gleiche große Frage, wie verantwortungsvoll geht ein Westen, hochindustrialisiert, kapitalisiert, ein ungeheures Konsumniveau lebend mit denen um, die letztlich die Lasten zu tragen haben. Und das, glaube ich, ist eine Dimension, die gerade Ruanda in einem Maße nochmal aufwirft, wie weit blenden wir Ereignisse ab, und da war Ruanda ein Fanal.
Albrecht von Lucke, ich würde sagen, Sie haben Fragestellungen für die nächsten 10 gemeinsamen Sendungen hier gerade aufgeworfen. Vieles wird uns wieder begegnen, das wir aufgreifen müssen. Für heute sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Albrecht von Lucke, dass Sie da waren, dass wir gemeinsam auf die Themen des Tages schauen konnten.
Ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Frenz. War mir wie immer eine Freude.
Mir auch, und es wäre mir eine Freude, meine Damen und Herren, Sie persönlich zu sehen. Am Donnerstag hätten wir wieder die Chance im Berliner Humboldt-Forum. Dann wird die Autorin und Publizistin Caroline Ehmke bei mir zu Gast sein, wenn Sie dabei sein wollen. Schauen Sie mal auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Da finden Sie alle Adressen. Und da finden Sie, falls Sie jetzt sagen, boah, Berlin ist aber dann doch ein bisschen weit weg, zu viel der Liebe, das können wir nicht extra machen, ein Video-Stream-Link, bei dem Sie dann noch unmittelbarer dabei sein können. Für heute ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, hier im Deutschlandfunk Kultur Studio 9.